Also vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ihr habt mich ja nicht eingeladen, von daher seid ihr jetzt in dem Sinne ein bisschen in der Position, ihr müsst mich tragen, ertragen. Gleichzeitig freue ich mich drauf, hier sein zu können. Das ist schon was Besonderes, in einer anderen Gemeinde zu sein, zu predigen, auch die Gemeinde zu erleben, den Gottesdienst und herzlichen Dank auch für, dass ich hier dabei sein kann. Um mich noch kurz vorzustellen, ich bin verheiratet seit mehr als 20 Jahren, wir haben 3 Kinder, ich komme jetzt aus Herborn hierher gefahren, das waren knapp 2 Stunden Autofahrt, bei dem schönen Wetter alles kein Thema und ich bin bei der Arbeitsgemeinschaft der Brüdergemeinden, dem baldigen Christusforum Deutschland, angestellt mit einer halben Stelle zur Begleitung von hauptberuflichen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen zur Förderung, zum Coachen und Mentoren und auch um Ausbildungsmöglichkeiten an der Stelle zu entwickeln. Meine zweite Stelle, die ich sehr leidenschaftlich ebenfalls mache, ist eine spannende Bewegung, die heißt der vierte Musketier. Wir haben ja gerade schon was von Literatur gehört. Es gibt ein sehr natürlich bekanntes Buch, die 3 Musketiere von Alexandre Dumas. Und da geht es in der Regel ja immer um diesen vierten, den D'Artagnan. Um den geht es eigentlich. Der möchte nämlich dem König dienen. Und diese Bewegung, der vierte Musketier, kurz 4M, ist im Ursprung eine Männerbewegung gewesen, die gesagt hat, wir wollen uns gegenseitig herausfordern, dem König zu dienen. Gott, Jesus. Jesus, dem König zu dienen. Und das tun wir sehr herausfordernd. Jetzt wieder im April werden 260 Männer in Schottland sein, werden 4,5 Tage in der Wildnis unterwegs sein, mit Rucksack bepackt in kleinen Gruppen, ziehen sie dann durch die schottischen Highlands und genießen oder lassen sich an der Stelle auch herausfordern, Gott in der Natur zu suchen, in seiner Schöpfung, fernab von dem, was einen so den ganzen Alltag immer wieder beschäftigt, ja, das Smartphone, die Uhr, alles weg, ja, und wirklich mal unterwegs zu sein und Gott zu suchen. Das machen wir seit 5 Jahren in Deutschland. Das ist eine Bewegung, die ist mittlerweile auf 12 Länder weltweit verteilt. Von daher sehr herausfordernd. Und im Mai, das ist auch ein Teil der Arbeit, werden Männer und Frauen gemeinsam einen Marathon laufen. Allerdings nicht in Berlin, München, Frankfurt oder wo auch immer in Deutschland, sondern der Marathon findet in den Ländern der Not statt. Das heißt, wir laufen im Mai in Tansania, werden Spendengelder mitbringen und begegnen wirklich den Menschen in der Not und arbeiten dort auch mit dem Kinderhilfswerk Compassion zusammen. Also eine Bewegung, die, ich sag mal, sehr herausfordernd Dinge gestalten möchte. Ich habe euch dort hinten auch ein bisschen Flyer hingelegt, da könnt ihr stöbern, auch zur AGB, zum Christusforum, das ein oder andere, was vielleicht für euch auch inhaltlich interessant ist. Ich möchte euch gerne einen Text vorlesen, einen Text aus Gottes Wort, der ja etwas so Markantes, etwas so Faszinierendes beinhaltet, dass man in der Regel erstmal direkt über diese Stelle stolpert und auch manchmal ein bisschen dort hängen bleibt und gar nicht sieht, was sonst noch in dieser Passage von Gottes Wort drinsteckt. Von daher die große Herausforderung, wenn ich ihn jetzt vorlese, bitte versucht nicht an dieser Stelle hängen zu bleiben, bei diesem Spektakulären, was hier passiert. Es geht darum, dass Johannes und Petrus, die Christen, die Jünger, die unterwegs sind, nachdem Jesus auferstanden ist und in den Himmel gefahren, wie sie Gemeinde leben, wie sie Jüngerschaft leben. Der Text findet sich in der Apostelgeschichte 3. Und wie gesagt, lasst euch herausfordern, überlest erstmal das Spektakuläre, was in diesem Text steht. Eines Tages geschah Folgendes. Gegen 3 Uhr zur Zeit des Nachmittagsgebetes gingen Petrus und Johannes zum Tempel hinauf. Um dieselbe Zeit brachte man einen Mann, der von Geburt an gelähmt war, zu dem Tor des Tempels, das die Schöne Pforte genannt wurde. Wie jeden Tag ließ der Gelähmte sich dorthin setzen, um von den Tempelbesuchern eine Gabe zu erbitten. Als er nun Petrus und Johannes sah, die eben durch das Tor gehen wollten, bat er sie, ihm etwas zu geben. Und die beiden blickten ihn aufmerksam an und Petrus sagte, sieh uns an. Der Mann sah erwartungsvoll zu ihnen auf. Er hoffte, etwas von ihnen zu bekommen. Da sagte Petrus zu ihm: Silber habe ich nicht und Gold habe ich nicht, doch was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, steh auf und geh umher. Mit diesen Worten fasste er ihn bei der rechten Hand und half ihm auf, sich aufzurichten. Und im selben Augenblick kam Kraft in die Füße des Gelähmten und seine Gelenke wurden fest. Er sprang auf und tatsächlich, seine Beine trugen ihn, er konnte gehen. Der Mann folgte Petrus und Johannes in den inneren Tempelhof und immerfort lief er hin und her, hüpfte vor Freude und pries Gott. Die ganze Menschenmenge, die sich dort aufhielt, wurde auf ihn aufmerksam. Und als die Leute begriffen, dass der da hin und her sprang und Gott lobte, niemand anderes war als der Bettler, der sonst immer an der schönen Pforte des Tempels gesessen hatte, waren sie außer sich vor Freude über das, was mit ihm geschehen war. Das ist ein ganz bekannter Text Apostelgeschichte und er ist faszinierend, weil natürlich hier etwas Sensationelles geschieht und passiert. Aber wie gesagt, ich möchte euch noch ein bisschen mit hineinnehmen, diesen Text zu verstehen und tiefer reinzugehen, als nur das Spektakuläre darin zu sehen. Hier wird beschrieben, dass eines Tages um 3 Uhr zur Zeit des Nachmittagsgebetes Petrus und Johannes, ich könnte es so ausdrücken, in den Gottesdienst gingen. Sie gingen zum Tempel. Ich will erstmal gar nicht über diese zwei hinweglesen, Petrus und Johannes. Das waren zwei Persönlichkeiten, die sehr spannend sind. Petrus war derjenige, der uns beschrieben wird im Neuen Testament als der, der schnell war. Als der, der nach vorne ging, initiativ. Es war jemand, der mutig war. Petrus war agil, er war aktiv, er hat nicht lang gezögert, sondern er hat schnell reagieren können. Klar, Petrus sind deswegen auch ist er manchmal vielleicht zu schnell gewesen oder er hat etwas provoziert, worauf Jesus geantwortet und reagiert hat. Aber Petrus wird uns beschrieben als eine Persönlichkeit, die aktiv, schnell, mutig, initiativ war. Johannes wird uns beschrieben als eine Persönlichkeit, als ein Nachfolger Jesu, der die Nähe Jesu in ganz besonderer Weise immer wieder gesucht hat. Es war der Jünger, der ganz dicht bei Jesus dran war, der die Ruhe gesucht hat und das Einzelgespräch mit Jesus. Und das sind so zwei völlig unterschiedliche Persönlichkeitstypen. Und wenn man sich die anschaut in den Evangelien, wie sie beschrieben werden, dann haben die zwei sich auch nicht immer gut verstanden. In den letzten Gesprächen mit Jesus, da geht es darum, was wird mit Johannes geschehen? Und Jesus sagt Johannes etwas, ja, und Petrus ist ganz irritiert davon, ja, das ist mit mir, okay, aber was ist mit dem? Was ist mit Johannes? Das ist ja schon fast abwertend, das drückt nicht unbedingt eine gute Beziehung aus, sondern das zeigt sich eigentlich hier schon die ganze Unterschiedlichkeit dieser zwei Menschen. Und jetzt hier in Apostelgeschichte 3, tauchen auf einmal Petrus und Johannes gemeinsam auf. Nebeneinander, als Doppelgespann. Und wir sind ja ein Volk der Ingenieure und ich glaube, das hat sich tief in die Volksseele eingebrannt und deswegen suchen wir ja immer gerne Prinzipien und wir suchen Regeln, was wir ableiten können. Und von dieser Stelle wurde auch oft abgeleitet, dass man immer zu zweit losziehen soll. Also immer zwei Menschen. Aber ich glaube, dass das viel zu kurz gegriffen ist. Nur ein Prinzip hier abzuleiten, ich glaube, man darf sich durchaus auch vorstellen, kann es sein, dass Petrus und Johannes, so unterschiedlich wie sie waren, dass sie über das, was sie erlebt haben über die Jahre mit Jesus, dass das so tiefschneidend in ihrem Leben war, dass sie darüber sogar Freunde geworden sind. Kann man da von Freundschaft sprechen? Ja, wir reden ja gerne von Prinzipien und Abläufen und allem Möglichen, aber kann man davon sprechen, dass hier zwei Menschen, die gemeinsam unterwegs sind, so unterschiedlich wie sie sind, Freunde geworden sind? Es wird sich später zeigen, dass die zwei gemeinsam unterwegs sind. Und ich glaube, dass man es ableiten kann, Und das ist die erste Frage, die ich mit dieser Predigt und von diesem Text aus auch stellen möchte. Hast du jemanden, der manchmal mutiger ist als du? So, der Johannes, der hatte Petrus. Ja? Petrus war der agil, schnell, flott, entscheidungsfreudig und mutig unterwegs war. Und Johannes, der die Nähe Jesu gesucht hat. So zwei unterschiedliche Pole. Und Johannes wird es gut getan haben, Petrus neben sich zu haben, der ihn manchmal herausgefordert hat, Schritte zu gehen, nach vorne zu gehen, mutig zu sein. Und deswegen die Frage, vielleicht bist du mit Jesus ganz intensiv unterwegs und du hast deine Zeit mit ihm, du genießt die Ruhe, du genießt diesen Fokus auf Jesus. Und vielleicht ist es so, dass du manchmal einen Freund, eine Freundin, eine Gebetszweierschaft oder wie man es auch nennt, hast, wo jemand dich herausfordert, weil er anders ist, weil er mutiger ist und weil er dich über eine Grenze bringt, über die du selbst gar nicht gehen würdest. Vielleicht ist es aber auch so, dass du jemand bist, du bist sehr agil unterwegs, beruflich im Geschäft, im öffentlichen Leben, du liebst es, Entscheidungen zu treffen und nach vorne zu gehen. Und vielleicht ist es so, dass du auch manchmal denkst, oder ich dir die Frage stellen könnte, hast du jemanden, wo du sagst, das ist tatsächlich eine Freundschaft, der näher an Jesus dran ist, als du es bist? Wo du immer wieder davon profitierst, dass der andere aus der Ruhe kommt. Dass der andere diese Stille und Nähe Jesu und das Gebet viel besser finden und suchen kann, was dir vielleicht in deiner ganzen Agilität und deinem ganzen Aufbrechen und Handeln und Reagieren gar nicht so gelingt. Ich finde es sehr spannend, dass alleine, ich komme aus dem Coaching und Mentoring aus dem Bereich, sich das auch mal bewusst zu machen. Ja, wir brauchen als Persönlichkeiten Ergänzung. Nicht nur so prinzipiell, sondern es ist ein Segen, wenn es Freundschaften sind, die, wo zwei, die Jesus nachfolgen oder auch drei Freundschaft pflegen und sich gegenseitig in ihrer Nachfolge herausfordern. Die erste Frage, die ich mit diesem Text eigentlich schon verbinde und euch mitgeben möchte, habt ihr jemanden, der vielleicht mutiger ist als ihr? Oder habt ihr jemanden, der tiefer und näher an Jesus dran ist, als ihr es manchmal seid? Und diese zwei treten jetzt gemeinsam auf und dann passieren spektakuläre Dinge. Sie sind auf dem Weg zum Gottesdienst und alles, was nun geschieht, was die ersten Christen hier erlebt haben, sind Dinge, die fanden außerhalb des Gemeindehauses des Tempels statt. Und sie kommen zur schönen Pforte und dort sitzt ein gelähmter Mann vor dieser Pforte. Die schöne Pforte, man weiß letztendlich nicht, welche Tür exakt gemeint ist. Es gibt verschiedene Auslegungen, aber was festgehalten wurde, ist, dass diese Pforte schön war. Und ich glaube, dass das ganz tief in uns drinsteckt, dass wir für Gott Dinge schön machen wollen. Genauso wie dieses Gemeindehaus, wie ihr es eingerichtet habt, wie ihr es gestaltet habt. Ja. Der Wunsch ist da, für Gott Dinge schön zu machen. Und ich glaube, wenn ihr mehr Mittel, mehr finanzielle Mittel gehabt hättet, ihr hättet es noch schöner gemacht. Ja. Ihr hättet euch überlegt, was geht, was ist möglich. Es ist ein tiefes Anliegen von uns Menschen, für Gott die Dinge in Wertschätzung auszudrücken und die Dinge schön und besonders zu machen. Und dann wird beschrieben, wie genau vor dieser schönen Pforte ein Mensch sitzt, der von Kindesbeinen an, von klein auf gelähmt ist, nicht in der Lage ist, sich am normalen sozialen Leben zu beteiligen wie andere Menschen. Der eingeschränkt ist, der also wirklich dort sich hintragen lässt. Und ich möchte bitten, bitte versucht euch mal in diese Zeit zu versetzen und das nicht zu vergleichen mit heute, wo es Möglichkeiten eines Rollstuhles gibt, wo es Möglichkeiten gibt, durch Pflege und dergleichen viel mehr am öffentlichen Leben teilzunehmen, als es früher der Fall war. Ich habe in Afrika, auch in Nepal, habe ich mehrere Male gelähmte Menschen gesehen und dieses Bild ist kein schönes Bild, wenn sie auf selbstgebauten Holzkisten ihre Gliedmaßen legen und mit den Fäusten umwickelt mit Tüchern sich vorwärts stemmen und über den Boden rutschen. Das ist kein schönes Bild und bitte stellt euch das nicht idealisiert vor, wenn hier steht, da ist ein gelähmter Mensch, sondern macht euch bewusst, was das für ein Kontrast war. Da ist ein Mensch, der vom Schicksal in eine Nische, in eine Ecke gebracht wird, da kommt er nicht raus. Und dieser Mann handelt ganz in seinem Schicksal. Er hat den Platz in der Gesellschaft eingenommen, er hat im System Platz genommen und er sitzt dort vor der Pforte und er macht das, was er kann, er bettelt, damit er seinen Lebensunterhalt verdienen kann, damit er vielleicht den Beitrag zu seiner Familie geben kann. Aber das ist Schicksal und er nimmt diesen Platz in der Gesellschaft ein, der ihm zugewiesen wird, der einzig mögliche ist, der ihm letztendlich zur Verfügung steht. Und er sitzt genauso vor dieser schönen Pforte, vor dem, was Menschen für Gott tun und für Gott tun möchten, ihm die Ehre damit zu geben. Es wird beschrieben, wie jeden Tag der Gelähmte dorthin gesetzt wird. Und das ist so eine Tragik. Auch in unserer Gesellschaft ist es letztendlich so, dass dass Menschen ihren Platz eingenommen haben. Sie wissen genau, es gibt keine Chance, aus diesem System einfach auszusteigen, Dinge selbst in die Hand zu nehmen, sondern sie sind so ein Stück in dem Raster drin. Ich könnte jetzt viele Bereiche nennen. Nehmen wir mal Langzeitarbeitslose, die irgendwo in einem Milieu leben, wo sie genau merken, das ist Schicksal. Daran kann ich nichts ändern. Das war meine Eltern schon, in dem Bereich, in dem ich aufgewachsen bin. Ich könnte noch andere Bereiche aus der Gesellschaft nehmen, wo jemand sagt, ja, das ist Schicksal, dass ich so und so lebe. Das war schon immer so und daran wird sich auch nichts ändern. Und ganz so in diesem Muster, wenn er um Geld bettelt, dieser gelähmte Mann, in diesem Muster, in dem er lebt, und Petrus und Johannes, die zwei, gehen an ihm vorbei und dann sagt Petrus diesen Satz, sieh uns an. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn man in Köln oder ich weiß nicht, wo hier solche Plätze sind, über die Domplatte geht und dort sitzen Menschen, die betteln. Also man versucht, ich muss es ganz ehrlich sagen, ich muss es zugeben, nicht Augenkontakt zu suchen. Also man schaut ja vorbei, weil Augenkontakt suchen heißt Beziehung. Das heißt, ich erwarte eine Antwort, eine Reaktion. Das ist ein Ausdruck von Beziehung. Und Petrus und Johannes, sie sehen hin, sie sehen diesen Mann und sie fordern ihn sogar noch auf, schau uns an. Also das ist der direkte Ausdruck von einer direkten Beziehung, die man miteinander hat. Und der Mann ist noch ganz in seinem Muster, dieser Gelähmte, und denkt jetzt, okay, jetzt wird das passieren, was immer passiert, ich werde jetzt Geld bekommen. Und Petrus und Johannes, Petrus sagt an der Stelle, ist wieder der im Reden geschickt ist oder öffentlich und schnell. Und er sagt einen sehr bekannten, aber gleichzeitig auch einen sehr spannenden Satz. Silber habe ich nicht und Gold habe ich nicht. Jetzt muss ich erstmal Stopp für mich sagen, denn ich selbst kann diesen Satz nicht einfach so wiederholen. Ich habe jetzt vielleicht nicht so viel tatsächliches Edelmetall zu Hause, aber damit ist ja letztendlich Geld gemeint. Ich habe Geld. Ich habe finanzielle Möglichkeiten und finanzielle Mittel. Von daher kann ich den Satz jetzt nicht einfach mal so mitbuchstabieren. Aber für Petrus und Johannes war das Realität, weil sie sind mit Jesus unterwegs gewesen und sie hatten keine finanziellen Rücklagen, sie hatten kein regelmäßiges Einkommen, sondern sie lebten wirklich von dem, was sie bekamen. Also Silber habe ich nicht und Gold habe ich nicht. Doch was ich habe, das gebe ich dir im Namen von Jesus Christus. Also es geht um dieses, Petrus und Johannes geben das, was sie haben, diesem Mann, diesem einen Mann, der vor der schönen Pforte sitzt, ganz im System gefangen. Sie suchen die Beziehung, den Blickkontakt und sie geben im Namen Jesu dem Menschen das, was sie haben. Ich glaube, ich weiß nicht, was ihr, ich duze euch jetzt hier, alles für Möglichkeiten habt und welche Mittel ihr habt. Es gibt auf der einen Seite natürlich die finanziellen Möglichkeiten, die sehr unterschiedlich verteilt sind, aber Möglichkeiten, einem anderen Menschen etwas zu geben. Aber es gibt genauso auch Fähigkeiten, ob das die Begabung ist, organisieren zu können, ob das die Fähigkeit ist, zu reden, ob das die Fähigkeit ist, mit Geld gut umzugehen, einen Menschen zu ermutigen oder eine besondere Begabung der Barmherzigkeit, des Lehrens, des Unterrichtens. Das ist die ganze Bandbreite der Fähigkeiten und Begabungen liegen hier. Deswegen ist das eine Frage, die sich für mich dann gleichzeitig stellt: Was könntest du geben? Einem Menschen. Es wird hier nicht beschrieben, dass Petrus und Johannes danach zu dem Nächsten gegangen sind und haben wiedergegeben im Namen Jesu. Sondern einem Menschen wird hier geholfen und er erhält die Möglichkeit, wieder am sozialen Leben teilzuhaben. Was könntest du geben im Namen Jesu? Und jetzt möchte ich euch mit hineinnehmen. Jetzt passiert dieses Spektakuläre, wirklich Faszinierende, dass Petrus ausgestattet mit einer Gabe der Heilung anscheinend ein Gebet spricht und etwas geschieht, dass dieser Mensch tatsächlich wieder laufen und gehen kann. Und ich weiß nicht, wie eure persönliche Haltung oder Einstellung zum Thema Heilung ist. Ich persönlich glaube, dass es sie gibt. Aber ich muss auch einfach von meiner Erfahrung und von dem, was ich bisher gesehen habe, sagen, dass es jetzt nicht, ich habe noch nie erlebt, dass ein Mensch, der gelähmt war, wieder gehen konnte. Ich merke manchmal so in kleinen Dingen, dass Gott tatsächlich handelt und reagiert. Aber lassen wir es einfach mal stehen. Es geschah damals. Petrus als besonderer Mann, als Apostel, jemand, der eine Gabe hatte und hier etwas sichtbar wird von Gottes Macht. Aber was geschieht mit jemandem, dem im Namen Jesu geholfen wird? Was geschieht mit ihm? Hier wird beschrieben, wirklich bildhaft, ganz deutlich, wie dieser Mann auf einmal wieder Kraft in seinen Füßen bekam, wie er wieder Kraft in seinen Knöcheln bekam, wie er auf einmal wieder stehen konnte, wie er wieder gerade und aufrecht im wahrsten Sinne des Wortes mit eigenen Beinen im Leben stehen. Das geschieht, wenn einem Menschen im Namen Jesu letztendlich geholfen wird. Er kann wieder am sozialen Leben teilhaben. Er kann aktiv für sich selbst sorgen. Er ist in der Lage, wieder seinen Beitrag zu geben in einem ganz anderen Rahmen und Möglichkeit. Ich habe das einmal erlebt, wie ein Mensch im Zeugnis, es war in Uganda, Adet Kadera, eine Frau, 56 Jahre alt, und sie hat uns erzählt ihre Lebensgeschichte. Sie sagte, sie war 18 Jahre alt, sie hatte bereits 3 Kinder und sie hat ihr Geld damit verdient, dass sie den Lehm gesammelt hat, zusammengekratzt und in Eimern oder Tüten zu den Hausbesitzern gebracht hat und diesen Lehm verkauft. Also wir reden hier von Lehmhäusern, ja, also die dann außen Hütten verschmiert wurden. Und dann wurde diese Frau, als sie uns das erzählte, zutiefst traurig und betrübt. Und man merkte die Schwere in ihrer Stimme, in ihrem ganzen Gesicht war es abzulesen. Und dann sagte sie, und das wenige Geld, was ich verdient habe, davon habe ich mir Alkohol gekauft und kam oft betrunken zu meinen Kindern zurück und hatte für sie nichts zu essen. Und dann fing diese Frau das Gesicht an, auf einmal an zu leuchten. Ja? Dann veränderte sich wirklich was in ihr. Und dann sagte sie, und dann habe ich von dieser Gemeinde gehört, zu der man hingehen kann. Und ich bin dort hingegangen. Und der Pastor, das Erste, was er mich fragte, war, hast du Kinder? Und ich sagte, ja, und bring deine Kinder hierher. Und einem Kind ging es so schlecht, dass die Gemeinde sofort in Obhut genommen hat und unterstützt und geholfen hat. Und diese Frau, ihr Gesicht wurde immer heller. Und dann sagte sie, und dann hat der Pastor mir erklärt, dass ich ein Leben mit Jesus führen kann. Und ich habe feierlich meine Hand gehoben und habe gesagt, ich möchte ein Leben mit diesem Jesus leben. Und diese Frau, 56 Jahre alt, sie fing an zu tanzen, wie nur Afrikaner tanzen können, um ihre Freude Ausdruck zu geben und hat ein Loblied Gott gesungen. Das war für mich dieses Bild, dieses ein Mensch, dem im Namen Jesu geholfen wird. Das war ein Fest und genauso hüpft dieser Gelähmte hier. Er freut sich und er lobt Gott und er staunt darüber, ja, dass ihm im Namen Jesu geholfen wurde. Das ist es, was geschieht, wenn einem Menschen im Namen Jesu geholfen wird. Und dann geschieht etwas, was faszinierend ist zugleich. Die Menschen erkennen ihn wieder, diesen gelähmten Mann. Und sie erkennen, dass es doch der war, der vorher immer dort an der Stelle saß, ganz in dem System gefangen, mit überhaupt keiner Chance dort herauszukommen. Und er sitzt dort. Und jetzt ist er der, der Gott lobt und die Menschen staunen darüber. Ich glaube, dass das nach wie vor die Aufgabe von Jüngerschaft, von Nachfolgern Jesu Christi ist, Menschen das zu geben im Namen Jesu, was sie an Mitteln und was sie an Möglichkeiten haben, damit einem Menschen geholfen wird, im Leben zurechtzukommen. Ich weiß nicht, ich stelle euch jetzt einfach mal die Frage, ich weiß nicht, ob ihr gerade jemanden wisst, jemanden kennt, wo ihr sagt, ja, ich habe so eine Person, wo ich weiß, dort investiere ich mich. Dort suche ich die Beziehung 1:1, ich suche den Augenkontakt und ich investiere mich mit den Fähigkeiten und den Begabungen, die ich habe, damit diese Person im Leben wieder zurechtkommt. Und damit ihr geholfen wird im Namen Jesu. Ich weiß, es ist oft so eine Spannung zwischen Diakonie auf der einen Seite, und genau das ist hier geschehen, was auf der einen Seite passiert ist mit Petrus und Johannes, das hat etwas Diakonisches, und Evangelisation auf der anderen Seite. Diakonie ist manchmal so der Gedanke, wir können doch nicht die ganze Welt retten. Es sind so viele Menschen, es sind so viele, die in Nöten sind. Das ist doch unrealistisch, das geht doch gar nicht. Es wird auch letztendlich hier gar nicht beschrieben, sondern hier wird beschrieben 1:1. Und je mehr Christen dieses Prinzip, und jetzt spreche ich mal von einem Prinzip, sich daran beteiligen, umso mehr Menschen wird auf dieser Welt im Namen Jesu geholfen. Umso mehr Menschen erleben es, was es bedeutet, im Namen Jesu gesegnet zu werden und etwas zu empfangen von einem anderen Menschen. Von daher glaube ich, dass dieser Text, auch wenn da etwas Spektakuläres wie die Heilung eines Gelähmten geschieht, dieser Text verbirgt doch noch viel, viel mehr an Grundsätzen, an Beispielhaftem, das uns heute herausfordern kann. Und ich möchte euch an der Stelle noch einmal an die ersten Fragen erinnern. Hast du jemanden, wo du sagst, da ist jemand als Christ mutiger als ich? Oder vielleicht brauchst du auch jemanden und merkst, es wäre gut, ich hätte eine Freundschaft, eine Beziehung, wo ich mich austauschen könnte, wo ich herausgefordert wäre durch eine Person, die mutiger ist in der Nachfolge als ich. Dann kann das, wenn du niemanden hast, dann kann das durchaus auch die Frage sein, Gott die Bitte zu äußern oder Gott die Frage zu stellen, was kann ich tun, damit ich solch eine Freundschaft, Zweierschaft oder wie man es auch nennt, entwickle, weil darin etwas Spannendes und Wachstum letztendlich drin liegt. Oder vielleicht bist du ja eben der Aktive und brauchst jemanden und stellst fest, ich habe eigentlich niemanden, der so diesen Tiefgang und die Stille in Jesus sucht. Und es würde mir gut tun, so jemanden zu haben. der mich immer wieder erdet und der mich immer wieder in diese Beziehung zu Jesus holt und der für mich betet im Hintergrund, dann, wenn ich wieder aktiv bin und weiß, ich finde keine Zeit, weil ich so ein agiler Mensch bin. Und wenn euch hier jemand fehlt, vielleicht geht diese Frage mit diesem Text auch mit euch in die nächste Woche. Vielleicht auch mit dem Gebet, dass Gott euch diese Person auch zeigt und dass ihr investiert in Freundschaft. Und der zweite Gedanke ist letztendlich der, vielleicht ist euch jetzt auch eine Person bewusst vor Augen, wo ihr sagt, ja, das ist ein Mensch, dem möchte ich im Namen Jesu das geben, was Gott mir anvertraut hat. Die Mittel, die Möglichkeiten, die Fähigkeiten, die da sind, damit er im Leben wieder alleine zurechtkommt. Damit er Hilfe bekommt, damit er eigenständig und stabil und so ein Mensch wird, der aufspringen kann und Freude entwickelt und der letztendlich wieder im sozialen Leben ja selbstständig daran teilhaben kann. Ich glaube, das ist ein ganz großes Thema aktuell in Deutschland. Dieses anderen Menschen zu sehen und ihnen Hilfe anzubieten. Nicht nur in den großen Konzepten, großen Diskussionen, politischen Entscheidungen, sondern gerade in dieser 1:1-Frage. Ja, wen seht ihr? Und ich glaube, und da glaube ich, dass dieser Text auch etwas Prophetisches in die Zukunft haben kann. Ich glaube, wenn Christen immer mehr aufstehen und 1:1 einem anderen Menschen helfen, dass dann die Welt staunen wird, dass die Welt herausgefordert wird und dass die Welt letztendlich staunen wird, nicht über die Christen, sondern über diesen Jesus von Nazareth, in dessen Namen wir letztendlich handeln und dem wir letztendlich auch die Ehre geben wollen. Ich möchte euch gerne einladen, dass ihr aufsteht und ich möchte ein Gebet sprechen. Jesus Christus, du bist der Mittelpunkt und du bist der Ursprung allen Handelns und aller Beziehung, die mit Gott möglich ist. Dafür wollen wir dir von Herzen danken und du bist derjenige, der geben kann ohne Ende. Du hast die Fülle, du bist die Fülle persönlich. Und wir möchten dich darum bitten, Herr, dass du diese Gemeinde segnest in den Schritten, die sie geht, den Schritten, die sie geht in die Öffentlichkeit, um Menschen zu erreichen, um Menschen in deinem Namen zu dienen, ihnen etwas zu geben, das, was dieser Gemeinde anvertraut ist. Und ich möchte dich auch persönlich darum bitten, für jeden Einzelnen, der hier ist, Herr, dass du deutlich machst, wo die Möglichkeit besteht, dass du die Menschen vor Augen führst, denen geholfen werden kann. Danke dafür, Jesus, dass du heute und damals und auch in der Zukunft der gleiche sein wirst. Du bist zuverlässig, du bist derjenige, der uns den Halt gibt und du bist derjenige, der uns führt und leitet. Amen.